Dann begrüße ich euch heute Abend zu einem weiteren Teil der Abendbibelschule über die charismatische Bewegung. Ich hoffe, dass hier keiner das letzte Mal vergeblich vor der Tür gestanden hat oder hier drin saß und gewartet hat, dass die anderen kommen. Ich hatte es vorher angekündigt, der letzten Woche war ich in der Schweiz gewesen, auch zu Vorträgen. Bin da wohlbehalten wieder zurück. Meine Brille kaputt gemacht, das habe ich vorher noch. Also am Sonntag vor einer Woche bin ich da gefallen und dann eben die Brille ist dabei kaputt gegangen. Da habe ich ein neues Glas bestellt, das ist aber noch nicht da, das dauert noch ein bisschen und deshalb sehe ich immer so etwas gespalten jetzt dadurch. Ne? Und, ja. Aber das ist dann ja nur vorläufig. Das ist ja dann hoffentlich keine Dauerlösung dabei. Ich habe gedacht, dass wir heute so ein vermischtes Programm haben, deshalb, weil es voraussichtlich ja die letzte Stunde ist. Es sei denn, ihr sagt, es hat euch so gut gefallen, ihr wollt jetzt gleich weitermachen, dann treffen wir uns gleich noch 7 Mal und sprechen weiter. Zu besprechen, zu behandeln gäbe es sicherlich einiges, aber lassen wir es erst einmal. Heute, das heißt, ich will einen Teil nehmen, wo wir einfach in Frage und Antwort weitermachen. Das heißt, da, wo Fragen sind, die euch bewegen, will ich darauf eingehen. Ich will dann als einen besonderen Teil eingehen auf die Seelsorge, Spezialitäten der charismatischen Seelsorge. Je nachdem hatte ich auch noch vor, auf ein spezielles Offenbarungsverständnis oder auf die Frage der Geistestaufe einzugehen und in jedem Fall dann natürlich auch zu einer abschließenden Bewertung überzugehen. Und auch darüber, wie gehen wir denn um mit charismatischen Gemeinden oder mit Personen, die charismatische Überzeugungen vertreten in unseren Gemeinden. Also wie gesagt, zu besprechen gäbe es da noch einiges. Und dann wollen wir auch noch Zeit haben für Rückfragen. Und dann wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen sagen über verschiedene charismatische Gruppierungen, die in Deutschland so aktiv sind, dass ihr die dann besser einordnen könnt. Also da werden wir dann mal sehen, was heute möglich ist. Ich glaube, da seid ihr auf das, kein Problem. Ja, ist hier nichts Schlimmes. Wäre dann fataler, wenn sich da irgendwo eine Falltür öffnet oder so und dann wir alle drin verschwinden. Ja, gut. Also, das ist das, was ich heute vorhabe. Ich werde einfach einmal beginnen, gleich mit der Frage der charismatischen Seelsorge. Und bevor ich das tue, bete ich auch noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir diesen Abend haben, dass du uns das Leben geschenkt hast heute. Vielen Dank, dass wir nachdenken dürfen und wir möchten dich bitten, dass du uns durch diesen Abend geleitest, dass du unsere Gedanken führst, mich beim Reden, alle anderen beim Zuhören und dass wir die Dinge möglichst sachgemäß und an deinem Willen orientiert besprechen und behandeln können, die mit der charismatischen Bewegung zu tun haben. Amen. Ja, das letzte Mal habe ich etwas weitergegeben, unter anderem über typische Formen charismatischen Gottesdienstes, wenn ich mich da recht entsinne, und auch bestimmte Formen charismatischen Lobpreis. Ein anderer wichtiger Bereich der charismatischen Praxis ist die Seelsorge. Seelsorge im charismatischen Bereich sind viele Dinge, die sind ähnlich, wie das auch außerhalb ist. Es sind allerdings ein paar spezifische Besonderheiten. Sowohl in der Praxis, also das heißt, also wie man dabei vorgeht, als eben dann auch in der Theorie, also der Theologie, die dahinter steht. Seelsorge wird vielfach praktiziert in Seelsorgekongressen. Das heißt, da sollen auch einfache Gläubige ausgebildet werden zu zukünftigen Seelsorgern. Aber nicht nur das, sondern da wird dann auch Seelsorge geübt. Das heißt, ein Laie, das ein Christ am anderen Seelsorge zu üben. Das kann dann in einem kleinen Kreis sein, so wie wir das vielleicht kennen, eine Art Gebetskreis. Und da werden dann Probleme angesprochen, seelsorgerlicher Art, und dann werden die in dieser Gruppe behandelt. Es gibt darüber hinaus dann auch verschiedene Institutionen, so wie IGNIS, die Deutsche Gesellschaft für christliche Psychologie, so nennt die sich, gegründet 1986, die dann eine Art charismatische Seelsorge begründen will und auch verbreiten will, Seelsorgeschulungen anbieten in diesem Zusammenhang. Es gibt dann auch die D-Ignis, das ist eben dann eine Klinik, die etwas später gegründet worden ist, die dann das praktisch umsetzen will, was in der Ignis theoretisch überlegt worden war. Ja, es gibt auch eine weitere Vereinigung, und zwar im Stift Obernkirche. Das ist von der Gemeindeerneuerung der evangelischen, in der evangelischen Kirche. Also das ist mehr so die kirchliche Prägung, aber die ganz ähnliche Form der charismatischen Seelsorge vertreten. Was gibt es da für besondere Sachen? Zum einen der Dienst der inneren Heilung. Also ein Bereich haben wir immer besprochen, äußere Heilung, das sind irgendwelche sichtbaren Krankheiten und die sollen durch Handauflegung, durch Ansprechen beseitigt werden. Hier gibt es jetzt die Frage von innerer Heilung. Darunter werden dann Störungen wie Depressionen, aber auch Sexualprobleme oder andere Sachen eben verstanden. Man redet da häufig auch von der Heilung der Erinnerungen. Im Grunde genommen ist diese Form der Heilung sehr stark geprägt von der Psychoanalyse, insbesondere von C.G. Jung. Also das heißt, man geht davon aus, dass man sich zurückerinnern muss an Verletzungen, Probleme der eigenen Vergangenheit und dass man die zum Teil neu erleben muss und dass man in diesem Erleben Vergebung ausspricht, Heilung ausspricht oder Heilung erfährt. Das ist so eine Sache, die da eine Rolle spielt. Weit verbreitet ist da so eine Theorie von drei verschiedenen Phasen. Und zwar eine erste Phase umfasst dann die Bewusstwerdung oder Bewusstmachung der Erinnerungen, einschließlich der Gefühle, die dabei empfunden worden sind. Also das heißt, entweder geht man so Jahr für Jahr zurück, was hast du in diesem Jahr erlebt und erfahren, und sehr häufig, wie in der Psychoanalyse eben auch, sind dann Fehlverhalten oder sind Leiden, Probleme, psychische Probleme sollen dann verursacht sein in der Kindheit. Also das heißt Kindheit, Jugend, da soll man sich hineinversetzen, da soll man das Ganze nachempfinden. Das ist eben jetzt diese erste Stufe dabei. Die zweite Stufe ist dann das gezielte Heilungsgebet. Das ist sozusagen da, wie diese Sachen behandelt werden sollen. Und die dritte Phase ist dann, dass Verhaltens- und Denkmuster abgelegt und umorientiert werden soll. Das ist dann häufig ein längerer Prozess. Aber Kern ist dieses, also erstmal erfahre ich, wo sind da mögliche Verletzungen. Manchmal sind das auch bloß vage Gefühle, die dabei eine Rolle spielen. Ich muss mich da hineinversetzen. Dann das Heilungsgebet, in dem Jesus gerade diese Defizite ausfüllen soll, die da früher gewesen sind, oder ich den Personen vergeben soll, die da irgendwas, was Falsches an mir getan haben, und danach das Umorientieren. Die Grundlagen ganz stark von Psychoanalyse geprägt an dieser Stelle. Deshalb auch die Probleme stark in der Vergangenheit gesucht und insbesondere in der Kindheit gesucht. Und das heißt, jetzt erinnere dich zurück und irgendwann dann merkst du, oh, ich war da als dreijähriges Kind an dem Bein meines Vaters und ich wollte gerne auf den Arm genommen werden, der hat mich nicht auf den Arm genommen und deshalb bin ich innerlich verletzt worden und so. Und dann wird dann zugesprochen, aber Jesus, der nimmt dich auf den Arm und Jesus nimmt dich an und Jesus ist dein Vater und der füllt dann diese Defizite aus, die du von diesem Zeitpunkt gehabt hast. Das sind solche Dinge. Das muss auch nicht immer ganz mit bewusster, fester Erinnerung zusammenhängen. Manchmal sind es nur vage Gefühle, die dann interpretiert werden und die dann per Gebet und Zuwendung Jesu geheilt werden sollen, der all das ausfüllt, was als Defizit empfunden worden ist in der Vergangenheit. Man soll dann in dem Gebet so beten, als ob man sich gerade in dieser Situation befindet. Und natürlich, dass Jesus eben an dieser Stelle ist. Und natürlich jetzt Vater-Kind-Beziehung, dann, dass jetzt das Kind in dem Gebet auch dem Vater vergibt, dafür, dass es das damals meinetwegen nicht auf den Arm genommen hat oder sonst irgendetwas gemacht hat. Das beinhaltet auch dieses sich und seine eigenen Gefühle loszulassen. Und dabei spielt jetzt der Heilige Geist eine zentrale Rolle, weil der Heilige Geist soll jetzt den Therapeuten führen, dass der erkennt, wonach er fragen soll, was da eben der Ursprung ist. Und der Heilige Geist soll dann auch diese Vergebung und Erneuerung ermöglichen. Dieses Heilungsgebet ist dann auch nicht so eher so etwas Intellektuelles, also durch den Verstand formuliertes, sondern mehr etwas, was auf Gefühl, beziehungsweise wir würden hier sagen, auf Führung des Heiligen Geistes zurückgeht. Ja, was könnten wir zu dieser Art und Weise der Behandlung sagen? Also es wäre jetzt eine erste Stufe oder eine Möglichkeit, wie charismatische Seelsorge funktioniert. Was können wir dazu sagen?
nicht aufarbeiten können, einfach nach vorne schauen und ich sag mal, letztendlich uns auf Christus ausrichten und in der Vergangenheit tun fühlen. Wenn Dinge bewusst da sind, Sünden da sind, soll ich sie bekennen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Hinderungsgrund sein muss, dass ich nach vorne gehen kann.
Ja, also ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass sehr stark da Fixierung auf Vergangenheit ist. Und zwar zum Teil auch auf Vergangenheit, die der Person so gar nicht bewusst ist. Und die manchmal, so wäre jetzt die Frage, vielleicht sogar erst erzeugt wird in dem Seelsorgeprozess. Denn bei herkömmlicher Psychoanalyse passiert das ja. Das heißt, man erinnert sich plötzlich an Sachen, die man so nie in Erinnerung hatte und wo keiner genau weiß, sind die jetzt wirklich Realität oder nicht. Also das eine ist, man kann nicht ganz klar unterscheiden, was ist jetzt Realität, was ist nur geschaffene Vorstellung. Das andere überhaupt, die Rückorientierung, ist die entscheidend oder nicht? Und dieses Modell der Rückorientierung, habe ich ja betont, kommt nicht jetzt aus der Bibel, sondern das kommt aus der Psychoanalyse und damit natürlich auch mit gewissen Problemen verhaftet. Darüber hinaus würde ich auch sagen, eine Schwierigkeit besteht darin, wenn jetzt wirklich Fehlprägungen aus der Vergangenheit sind, was ja durchaus sein kann. Natürlich sind wir durch Erfahrung der Vergangenheit mitbestimmt. Dann wird hier eine Illusion geweckt, dass durch ein einmaliges Gebet sich das grundsätzlich verändern würde. Also sagen wir mal Verhaltensweisen, Reaktion. Irgendjemand sagt etwas, besonders fällt uns das ja meistens auf in der Ehe. Nicht? Also in der Ehe, wo wir uns alle sehr gut kennen dabei, der eine sagt was und der andere denkt sich sofort etwas dabei, interpretiert das sofort und nicht unbedingt entsprechend dem, was der andere gesagt hat. Also das ist bei all den Beziehungen, in denen wir leben, die über lange Jahre hinweg funktionieren, dann manchmal auch zu den Kindern oder zu den Eltern, je nachdem. Und davon auszugehen, dass das einfach mit so einem Heilungsgebet beseitigbar ist, aufhebbar ist, das ist sicherlich auch eine Illusion, weckt eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an Erwartungsdruck an dem Entsprechenden, der da betet und der meistens nicht eingehalten werden kann. Weil das, wo man bitten kann, was ja auch biblisch ist, ist Vergebung, meinte ich das, ja. Aber Vergebung verändert nicht gleich das eigene Denken und Verhalten. Sondern das ist etwas, manchmal müssen wir lebenlang damit leben und dann sehen, wie Gott uns dabei hilft. Manchmal kann es einen langen Prozess geben, wo man jemanden begleitet, bestimmte Fehlverhaltensweisen abzubauen. Aber das ist sicherlich hier ein gewisses Problem. Und ein weiteres Problem entsteht hier, wie auch bei anderen Formen der charismatischen Seelsorge, dass eine sehr starke Personenbindung geschieht in vielen Fällen. Also das heißt, dadurch, da ich ja in dem anderen, der mir diese Heilung und Vergebung zusagt, die Stimme Gottes höre, oder beziehungsweise die Person, die auch so auftritt, entsteht da eine sehr hohe Bindung, eine hohe Autorität. Und in vielen Fällen charismatischer Seelsorge führt das dazu, dass diese Person eine Art unhinterfragbar wird, dass eine direkte Abhängigkeit entstehen kann, auch in Lebensentscheidungen getroffen werden müssen, weil man hier ja einen direkten Zugang zu Gott zu haben meint. Und das ist sicherlich ebenfalls ein Problem dabei. Ja. Ja, man könnte sagen, dass da auch gewisse Ähnlichkeiten sind. Ja.
Die erinnern daran, dass auch das andere, dass verschiedene um den Seelsorgebedürftigen herumsitzen und jetzt sich Dinge einfallen lassen, beziehungsweise
genau.
Einfallen lassen. Das sind ja wahrscheinlich alles aus diesem Bereich heraus für eine.
Ganz genau. Ich werde gleich auch noch auf eine andere Form der charismatischen Seelsorge eingehen, wo das noch stärker eine Rolle spielt. Aber auch hier spielt das schon eine Rolle, also diese Form des heilenden Gebetes. Darüber hinaus ist natürlich hier auch ein bisschen die Schwierigkeit, wie bei vielen charismatischen Praktiken, dass so eine Art Instrumentalisierung des Heiligen Geistes stattfindet. Das heißt, ich bin derjenige, der durch Gebet Heilung und Veränderung verursacht. Wobei hier etwas ausgeblendet wird, dass wenn schon nur Gott, vorausgesetzt, er will dabei auch diese Veränderungen tatsächlich hervorruft und bewirkt. Also das ist bei manchen Methoden der charismatischen Bewegung ja, und hier spielt es auch eine starke Rolle. Also es ist hier nicht so sehr die Bitte Gott, wenn du willst, sondern ich habe eine Form, das wird jetzt zurückerinnert, es wird bekannt und dann ist das weg, beziehungsweise es braucht noch eine Zeit lang, ehe man dann einübt unter Leitung des Seelsorgers, dass das auch verschwindet. Und das ist sicherlich die Gefahr der Instrumentalisierung besteht auch an dieser Stelle.
Und dann hat man als Resultat kurz zu machen, letztendlich die Person auch gelöst von der Vergangenheit. Ne?
Ja.
Und ich konnte da nicht mitgehen, ein Stück weit. Und es kam später auch so ein bisschen bei Rom in dem Gespräch, dass irgendwas auch stört, wenn man glaubt. Ne?
Mhm.
Und gut, ich war auch aktiv im Gespräch beteiligt, habe einfach nur was Gutes gesagt, einfach wie wir darauf reagieren und was auch eine Lösung ist für diese Person eben. Ne? Aber letztendlich diese Handlung, die Person ein Stück weit eben zu lösen nach Matthäus 18 oder 21, mhm. das war so ein Stück weit der Kernpunkt auch für die Seelsorge.
Mhm. Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu einem zweiten Teil, auf den ich zu sprechen kommen will. Also dieser erste Teil ist ja dann diese allgemeine Lossprechung, können wir sagen, als eine Methode, eben dieser Dienst der inneren Heilung, zu sehen, wo sind innerliche Verletzungen da. Die zweite Methode wäre nämlich der Dienst der Befreiung. Und das kommt, glaube ich, hier stark dazu. Das ist nicht immer genau das Deckungsgleiche, weil diese innere Befreiung geht jetzt mehr davon aus, ich Also, sammeln wir mal ein paar positive Aspekte der charismatischen Bewegung. Das wäre zum Beispiel was?
Lobpreis in angemessener
Form. Mhm. Ja, also generell das Entdecken, neu entdecken, wie wichtig es ist, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott Dank zu sagen. Das ist sicherlich ein Element, was stark von der charismatischen Bewegung geprägt worden ist. Und da sind viele positive Aspekte drin. Ja, noch was?
Auch die möglichen Heilungen, heute die oft vergessen wurden, wie sie im Ältestengebet zum Beispiel sind.
Ja, einfach Sicht für übernatürliches Eingreifen Gottes, auch in Bezug von Heilung. Wir können jetzt auch sagen, in Form von Besessenheit. In vielen Kirchen und Gemeinden wurde das vollkommen vergessen, in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass es überhaupt so etwas wie das Übernatürliche gab. Die erste Auseinandersetzung war mit der Entmythologisierung und die hat ja generell geleugnet, dass es überhaupt so etwas gäbe. Und das ist dann zum Teil auch in Gemeinden eingeflossen. Und hier hat man eine neue Infragestellung. Ja, es gibt Übernatürliches. Es gibt auch Besessenheit. Es gibt auch Heilung. Gott greift dort ein. Und das ist sicherlich eine Sache, die war wichtig. Und manche Christen haben dann ja auch darüber nachgedacht, selbst wenn sie jetzt nicht charismatisch sind, haben sich neu darauf besonnen. Genau, ganz genau. Da gibt es hier noch den kleinen und den großen Exorzismus. Der kleine Exorzismus wird normalerweise bei der Taufe, also war der früher praktiziert worden, dass eben bei dem Täufling, sei er Kind oder sei er Erwachsener, dann der mögliche Dämonen ausgetrieben worden sind. Aber den wir bekennen, das ist meistens der große Exorzismus, das ist eben der vollzogen wird, wenn Leute besessen sind. Und da gibt es ja ein spezielles Amt, eben das des Exorzisten der katholischen Kirche. Das ist dann, aber es wurde auch praktisch nicht mehr angewandt, zumindest in Europa nicht, auch in der katholischen Kirche. Nicht? Also das ist eine positive Sache, dass man das neu entdeckt hat. Was noch? Tja, das ist auch recht ausgeprägt dabei. Wir können auch sagen, das Entdecken der Gaben des Heiligen Geistes, sich da stärker mit auseinanderzusetzen. Das war sonst eher so ein unbekanntes Terrain, unbekanntes Thema, weitgehend. Besonders natürlich Geistesgaben im 1. Korintherbrief. Die anderen, die wir gelesen haben, ganz zu Anfang, die waren ja auch in allen anderen Gemeinden durchaus vertreten. Ja, wir können. Auch das, genau, häufiger missionarischer Eifer. Den haben wir natürlich auch in anderen Bewegungen, aber hier durchaus ebenfalls anzutreffen. Ich würde auch sagen, kreativ zu sein. Ne? Zweifellos muss man sagen, da, weil man ja Tradition überwinden will, hat man sehr viel Kreativität in neue Dinge ausprobieren, neue Formen, neue Wege gehen. Das ist sicherlich auch eine Stärke in der charismatischen Bewegung. Auch das, genau. Und hier ebenfalls bei der Musik neue Wege zu gehen, neue Instrumente mit einzubringen und so etwas. Ja. Noch etwas? Ja. Also finden wir sicherlich auch da. Wie gesagt, bei vielen Kriterien heißt das ja nicht nur Charismatiker sind hilfsbereit, aber wir finden das da sicherlich. Und es gibt ja auch einige Werke, die gerade so soziale Arbeit stark betonen, Hilfsbereitschaft betonen. Ja. Noch andere Punkte?
Ich habe eine Frage zum missionarischen Aspekt. Bei ICF habe ich gehört, ist öfter so, dass da Mitglieder aus anderen, zum Beispiel, normalen Gemeinden.
Ja.
Ich meine, das ist ja eigentlich so nicht unbedingt missionarisch, weil die ja schon eingeschlossen sind, nur eine andere Sache einnehmen.
Ja, da hast du vor. Ja, das ist durchaus öfter der Fall. Auch bei ICF in Zürich, die da entstanden sind. Ich war häufiger in Zürich, war jetzt ja gerade in der letzten Woche auch wieder in Basel und in Zürich. Das ist so, die meisten Leute, die da sind, kommen aus anderen Gemeinden, eben als Jugend, die da hingekommen sind, weil da eben mehr los ist, weil da mehr läuft und so. Und dann kommen natürlich auch Leute zum Glauben. Aber die große Zahl derjenigen, die da sind, sind welche von anderen Gemeinden. Und das ist in vielen charismatischen Gemeinden so, dass nicht Leute total aus dem Nichts heraus gläubig werden, sondern schon eine gewisse christliche Prägung haben. Das gibt es da relativ häufig. Eben nicht nur dieses missionarische Streben, würde ich einfach darauf mal münzen, dass sie eben auch sich darum kümmern, dass Leute zum Glauben kommen, dass sie Leute werben für ihre Gruppe. Aber das heißt nicht automatisch, dass die Leute in den charismatischen Gemeinden tatsächlich jetzt der Welt zum Glauben gekommen sind. Die meisten in den charismatischen Gemeinden sind aus, also wenn sie jetzt neu dazukommen, sind aus anderen Gemeinden. Ja, sonst noch Stärken der charismatischen Bewegung?
Ja, sich kritisch mit Vorhandenen zu befassen.
Mhm. Ja, also eben Tradition auch mal zu hinterfragen und kritisch dazu zu stehen, auch das könnten wir durchaus mitnehmen, ja.
Und, das würde man ja in der Politik überall, die Grünen zum Beispiel, der Aufbruch in ein Neuland. Aber der Frage, wohin geht der Aufbruch?
Mhm. Ja.
Auf, letztlich reagierend auf die Versagen, auf das Versagen und das Alt- und Absterben anderer Frömmigkeitsstile und Bewegungen.
Mhm. Das wäre jetzt eine Auswirkung, die dadurch entstehen kann und zum Teil es ja auch tut. Ja, also das wären so ein paar positive Seiten. Wir könnten das ja noch ausbauen, wenn wir das wollen. Es gibt auch Probleme, die uns auffallen sollten bei der charismatischen Bewegung. Ich nenne erstmal ein paar und die können wir dann hinterher noch ergänzen. Mein erster Kritikpunkt wäre die Pflege einer Spezialfrömmigkeit. Also ich habe den Eindruck, dass hier so eine Art Rangfolge des christlichen Lebens entsteht. Also sehr, sehr häufig, wenn ich mit charismatischen Christen zu tun habe, wird da deutlich gemacht, wir sind Christen höherer Ordnung. Wir stehen auf einer höheren Stufe. Bis dahin, also du brauchst uns gar nichts zu erzählen, wir haben ja den Heiligen Geist und du ja noch nicht, oder so in der Ebene, oder ich habe da ja eine Offenbarung von Gott, also es ist Spezialfrömmigkeit. Pflegen einer Spezialfrömmigkeit, das gibt es ja auch in anderen Bewegungen. So wie wir sehen, dass natürlich Missionieren tun andere Bewegungen, so gibt es auch diese Spezialfrömmigkeit, dass man sich da besonders herausgehoben empfindet, auch bei anderen Gruppen, aber mir scheint es hier durchaus ausgeprägt zu sein. Und das ist ja auch das, womit stark geworben wird, unter Christen anderer Gruppen, also nicht charismatischer Christen, da wird geworben, wir haben noch einen Plus, wir haben noch mehr, du bist erst auf der ersten Stufe, du brauchst auch noch die nächsten Stufen, um die volle Erfüllung zu haben. Dadurch, und das wäre mein zweiter Kritikpunkt, kommt es häufig zu Spaltungen. Also tatsächlich ist es zu beobachten, dass in nicht charismatischen Gemeinden, wenn da Aufbrüche sind, es nur ganz, ganz selten vorkommt, dass diejenigen, die davon überzeugt sind, mit sich reden lassen oder sich irgendwo integrieren in die gesamte Gemeinde, sondern ganz häufig kommt es dann zu Spaltung. Entweder zu Spaltung innerhalb der Gemeinde, da gibt es halt eine Spezialgruppe, die treffen sich gesondert und die machen gesondert ihre Sache, oder bis dahin, je nachdem, wie offen die Gemeinde dafür ist, dass man eine eigene Gemeinde gründet, sich trennt davon. Jetzt kann man sicherlich auch gute Gründe dafür finden und sagen, ja, die wollen das ja ausüben und das wird ihnen verhindert, also müssen sie sich ihre spezielle Gruppe nehmen. Aber das, was eben ganz stark dahinter steht, ist natürlich auch diese mangelnde Gesprächsbereitschaft, Korrekturbereitschaft und so etwas. Das hat dann verschiedene Gründe. Eine der Hauptgründe ist, dass man ja überzeugt ist, diese neuen Erfahrungen direkt durch den Heiligen Geist, das heißt direkt durch Gott zu bekommen. Und dagegen können keine Argumente, egal von welchem Pastor Ältesten oder so etwas, aufwiegen. Sondern hier sind die Offenbarungen von Gott und die Erfahrungen mit Gott und die gelten höher als alles andere. Und so habe ich das immer wieder in Gesprächen erlebt. Dann können Argumente ganz gleich, welche man hat, spielen keine Rolle. Was ja zum Teil auch daran liegt, hier ist eine andere Art von Erkenntnistheorie. Die Erkenntnistheorie ist nicht mehr, die Bibel ist die Grundlage von allem, sondern hier ist meine Erfahrung, mein Wissen, mein Erleben, das ist die Grundlage von allem. Und da kann natürlich auch keiner reinreden. Von außen kann ja nie jemand sagen, nein, das hast du nicht erlebt, nein, das hast du nicht erfahren, nein, das war nicht so. Und wenn ich dann sage, ich war da und ich habe den Heiligen Geist gespürt, ja, dann kann kein Mensch was anderes sagen. Das geht nicht und das ist unhinterfragbar. Also das heißt hier, die unhinterfragbare Autorität ist nicht mehr die Bibel, da hätte man eine gemeinsame Basis, sondern die unhinterfragbare Autorität ist die eigene Erfahrung. Und das führt dann häufig zu Spaltungen. Als nächstes würde ich mal sagen, die Einengung der biblischen Charismen. Also, wir haben ja in der Bibel verschiedene Charismen gelesen und es gibt so rund 20 dieser Charismata. Und von denen konzentriert man sich eigentlich nur auf 3 und dann erfindet man aber wieder ein paar dazu, die so in der Bibel eben gar nicht drinstehen. Und das halte ich dann für ein Problem. Hier würde ich sagen, einfach eine gewisse Einseitigkeit, was die biblische Beschreibung von Charismen angeht. Das wäre mein dritter Punkt. Mein vierter Punkt ist, die totale Überbewertung der Glossolalie, also das heißt des Zungenredens. Das, meine ich, ist ebenfalls ein Problem. Auffällig sollte uns sein, dass beispielsweise 5 von 8 Autoren